Wer nichts weiß, muss alles glauben. Damit es nicht so weit kommt, berichten wir jeden fünften Mittwoch im Monat um 20 Uhr in unserer Redaktion auf Kante genäht über Münchner Themen aus den Bereichen Soziales und Bürgerrechte. Hallo und herzlich willkommen zu einer Stunde auf Kante genäht hier auf Radio Lora München. Das heutige Thema ist die Gruppierung Letzte Generation, genauer die Anklage durch die Generalstaatsanwaltschaft München im Februar 2025 von 5 ehemaligen Aktivistinnen der Gruppe. Ihnen wird vorgeworfen, eine kriminelle Vereinigung im Sinne von § 129 StGB gegründet zu haben, deren Tätigkeiten auf das Begehen von Straftaten gerichtet waren. In der Sendung werde ich unter anderem mit Angelika Kasper von Amnesty International sprechen. Herzlich willkommen, Frau Kasper.
Guten Abend.
Vor der Sendung habe ich mit Professor Jahn über die rechtliche Einordnung gesprochen und mit Frau Dr. Görlitz von der Gesellschaft für Freiheitsrechte, GFF, über die gesellschaftlichen Auswirkungen. Wir haben viel vor, deshalb gleich zurück zur Anklage in München. Die Anklageschrift umfasst rund 150 Seiten und bezieht sich auf Aktionen vom Januar 2022 bis Mai 2023. Darunter Blockaden von Straßen, Flughäfen, Sabotagepläne an einer Ölpipeline. Der Münchner Abschluss dieses Verfahrens wird richtungsweisend sein, sowohl für den Umgang mit zivilem Ungehorsam als auch für künftige Klimaaktivisten. Bei 2 weiteren Anklagen in Neuruppin und Flensburg ist die Hauptverhandlung noch nicht eröffnet. Im November 2023 stellte das Landgericht München I einen Anfangsverdacht fest. Die Behörde befand, dass die Gruppe eine lang andauernde, größere Personenzusammensetzung zur Verfolgung gemeinsamer Straftatsziele gewesen sei und damit mindestens einer von mehreren Zwecken kriminell war. Diese Einschätzung bestätigte die vorherigen umfassenden Ermittlungen, war die Basis dafür. Nämlich die Durchsuchung in mehreren Bundesländern im Mai 2023 mit Beschlagnahmung, die Telefondatenüberwachung, genauer Telefonüberwachung, dabei wurde auch ein Pressetelefon überwacht, Oktober 22 bis April 23 auch ein klarer Eingriff in die Grundrechte und die Konten- und Webseitensperrung ebenfalls Mai 2023. Ich weiß nicht, ob sich noch jeder daran erinnert, was auf der Webseite der letzten Generation zu lesen war. Ich lese mal einen kleinen Auszug vor. Da stand dann tatsächlich, zumindest eine gewisse Zeit, bis sie es zurücknehmen mussten, die letzte Generation stellt eine kriminelle Vereinigung gemäß § 129 StGB dar. Achtung, Spenden an die letzte Generation stellen mithin ein strafbares Unterstützen der kriminellen Vereinigung dar. Das war, bevor der Prozess begonnen hat, das war schon die Vorverurteilung, musste allerdings zurückgenommen werden. Warum spreche ich von letzter Generation und ehemaliger Aktivisten? Sie nennen sich nicht mehr so. Sie haben erkannt, dass die Klimakipppunkte überschritten sind und haben sich jetzt aufgeteilt. Sie kündigen klare Veränderungen an, keine Straßen- oder Flughafenblockaden mehr, stattdessen Vielfalt, Kreativität und Fokus auf Demokratie und Klimaschutz. Es gibt 2 neue Gruppierungen. Die neue Generation setzt auf demokratische Mobilisierung, soziale Gerechtigkeit und friedliche Aktion und zweitens das Widerstandskollektiv, fokussiert auf direkte Aktionen gegen Umweltzerstörung und soziales Unrecht. Bevor wir uns den gesellschaftlichen Auswirkungen dieser Anklageerhebung gegen Klimaaktivisten anschauen, kommt hier das Interview mit Professor Matthias Jahn. Er ist Strafrechtsprofessor an der Goethe-Universität Frankfurt und Richter am Oberlandesgericht Frankfurt. Ich habe ihn zuerst um eine Einordnung des Paragraphen 129 StGB gebeten. Was ist die ursprüngliche Intention und die bisherige Anwendung?
Die Idee dieses Paragraphen ist, die abstrakte Gefährdung mit besonderer Strafe zu bedrohen, die von einer Vereinigung ausgeht, bei der sich mehr als 3 Menschen zusammenrotten, um dauerhaft organisiert Straftaten zu begehen. Das ist der Ausgangspunkt des Ganzen gewesen. Das haben wir nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Ländern. Jeder kennt Italien und die Mafia. Und jeder kennt die amerikanischen Verhältnisse, wo man sich konspirativ zusammengeschlossen hat, um das Gesetz zu brechen. Und dieser Ausgangspunkt des Straftatbestandes macht auch gleich deutlich, dass der für die Protestaktion der letzten Generation nicht so richtig passt, weil jedem klar ist, dass es nicht die Hauptintention der jungen Aktivistinnen und Aktivisten war, Straftaten zu begehen, sondern diese Straftaten waren Mittel zum Zweck, um ein gesellschaftlich anerkanntes, ja sogar vom Bundesverfassungsgericht als Staatsziel ausgegebenes Ziel zu erreichen, nämlich den Klimaschutz voranzubringen. Und in dieser, so möchte ich sagen, etwas prekären Situation steckt jetzt die Münchner Justiz, nämlich einerseits mit diesem Anklagevorwurf, mit dem vorhandenen Paragraphen umgehen zu müssen, der eigentlich nur unter Schwierigkeiten auf das passt, was da passiert ist. Andererseits aber eben auch der dadurch geschaffenen Erwartungshaltung der Öffentlichkeit Rechnung zu tragen, die jetzt natürlich erwartet, dass eine Hauptverhandlung stattfindet, die alle Vorwürfe restlos aufklärt.
Wenn Sie mir noch mal helfen, den Paragraphen plastischer zu haben, etwas besser zu verstehen. In welchen Fällen wurde er in der Vergangenheit angewendet? Wo hat er denn gepasst?
Typischerweise sind die Anwendungsfälle gewesen mafiöse Organisationen, beispielsweise Teile der verschiedenen italienischen Mafia-Organisationen, die sich hier in Deutschland breit gemacht haben, die das als Rückzugsgebiet begriffen haben, aber hier eben auch zum Teil Straftaten begangen haben, etwa Geldwäsche, um dann die Gewinne aus organisierter Kriminalität in Italien hier in Deutschland waschen zu können. Das ist so ein typischer Anwendungsfall für den Paragraphen 129 StGB. Wir haben jetzt in letzter Zeit neuere Anwendungsfälle erlebt, die die höchstrichterliche Rechtsprechung in Karlsruhe auch beschäftigt haben. Das ist das sogenannte Hawala-Banking. Das ist ein aus dem arabischen Raum stammendes Konzept, wo eine organisierte Möglichkeit bestehen soll, Gelder über Ländergrenzen hinweg zu transferieren, ohne eine sogenannte Papierspur zu hinterlassen. Das ist teilweise auch genutzt worden, um Terrororganisationen im arabischen Raum zu finanzieren. Und das hat dann die deutschen Strafverfolgungsbehörden auf den Plan gerufen. Die haben sich das angesehen und haben gesagt, okay, wenn das dazu dient, in einem organisierten Rahmen Straftaten zu begehen, dann wird hier auch eine kriminelle Vereinigung gebildet und wer sich dann dieser Möglichkeiten bedient, der unterstützt eine solche Vereinigung. Das sind so zwei typische Anwendungsfälle, die so ein bisschen die Botschaft dieses Strafrechtsparagrafen klar machen.
Der UN-Sonderberichterstatter Michel Forst hat sich den Umgang mit der letzten Generation in Deutschland kritisch angeschaut. Er hat in einem Bericht seine Bedenken der Bundesregierung mitgeteilt. Ich habe mal so da durchgeschaut und mir sind vier Punkte besonders aufgefallen. Er hat einmal die Unverhältnismäßigkeit kritisiert. Das haben Sie auch schon angedeutet. Dann kurz diesen Abschreckungseffekt. Das heißt, man traut sich ja dann gar nicht mehr als Bürger seine Grundrechte wahrzunehmen, wenn solche Gefahren drohen oder solch eine Keule droht. Die Kriminalisierung von Unterstützern, das fällt so ein bisschen damit zusammen und dass die Grundrechte dadurch in Gefahr sind, dass man sich dann gar nicht mehr traut, etwas zu machen. Darauf hat die Bundesregierung geantwortet und weist natürlich, Überraschung, alle Bedenken zurück. Und ich habe mir das mal rausgezogen, was mir da aufgefallen ist und bitte Sie, darauf zu antworten oder diese Bewertung der Bundesregierung kritisch zu hinterfragen. Der erste Punkt war, dass die Bundesregierung sagt, na ja, die haben ja über 1200 Straftaten begangen. Daher ist der Anfangsverdacht für eine kriminelle Vereinigung ja wohl gegeben. Für wie belastbar halten Sie diese Annahme?
Diese Annahme halte ich für gar nicht belastbar. Die schiere Anzahl von Straftaten, die reine Quantität, sagt nichts über die Qualität dieser Straftaten aus. Aber darauf kommt es ganz entscheidend an, weil dieser Strafrechtsparagraf über die Bildung krimineller Vereinigung ausdrücklich sagt, dass reine Bagatellstraftaten nicht genügen, um eine kriminelle Vereinigung zu begründen. Das heißt also, Straftaten wie etwa Hausfriedensbruch, der den Aktivistinnen und Aktivisten vorgeworfen worden ist, teilweise aber auch einfachere Formen der Sachbeschädigung, die fallen jedenfalls nicht zwingend unter diesen Paragraphen. Und das sind ja gerade die Delikte, die massenhaft begangen worden sind. Was die Straßenblockaden betrifft, das ist von der Justiz grundsätzlich zu Recht verfolgt worden als strafbare Nötigung. Das steht so ein bisschen auf der Kippe. Aber was den eigentlichen Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung begründen würde, das sind etwa, und das hat die Münchner Justiz auch ganz in den Vordergrund geschoben, ein versuchtes Attentat auf eine Ölleitung, die sogenannte TAL, Transalpine Pipeline, die in Ingolstadt ihr Ziel findet. Und dort sollte die Ölversorgung unterbrochen werden. Das ist tatsächlich auch aus strafrechtswissenschaftlicher Sicht eine Straftat, bei der auch nur eine einzelne Tat genügen würde. um den Paragraphen 129, also die Bildung krimineller Vereinigungen, von seiner ja sogenannten Gravität her zu erfüllen. Aber da ist vieles unklar. Insbesondere ist zu berücksichtigen, dass die Aktivistinnen und Aktivisten die Ölversorgung tatsächlich nicht unterbrochen haben, dass sie zum Zweiten vorher die Presse informiert hatten und dass sie zum Dritten vorher den Betreiber dieser Pipeline angerufen haben und eine solche Störaktion angekündigt haben. So dass es also hier sehr auf die Lage des Einzelfalls ankommt. Aber klar ist eines, dass da 1200 Straftaten insgesamt begangen worden sind, sagt für den Strafrechtsparagrafen der Bildung krimineller Vereinigung für sich genommen erstmal überhaupt nichts aus.
Das ist für mich sehr eindeutig. Ein weiterer Punkt der Regierung war, wo es um das Thema Grundrechtsverletzung, mögliche Grundrechtsverletzungen geht, dass sie sagt, dass die Maßnahmen wie Hausdurchsuchung oder Telekommunikationsüberwachung richterlich abgesegnet wurden. Entkräftet das die Kritik des UN-Sonderberichterstatters aus Ihrer Sicht?
Nein, weil die Bundesregierung, das muss man sich jetzt mal aus ihrer Position verdeutlichen, ja so ein bisschen zwischen Baum und Borke sitzt. Sie sieht sich einerseits Angriffen des UN-Sonderberichterstatters ausgesetzt und kann andererseits wegen des verfassungsrechtlichen Prinzips der Gewaltenteilung, das hier in der Bundesrepublik Deutschland zu Recht eine ganz große Bedeutung hat, jetzt natürlich nicht im Einzelnen die Gerichtsentscheidungen bewerten. Das steht ihr nicht an. Sie kann nicht sagen, wie das Gericht A entschieden hat, das finden wir gut als Bundesregierung und das, was das Gericht B da gemacht hat, das finden wir jetzt nicht so prickelnd. So funktioniert das nicht in einem Rechtsstaat. Das heißt, das schiere drauf abstellen, dass die Gerichte entschieden haben, ist für die Bundesregierung alternativlos. Dass man daraus aber ein Argument versucht zu generieren im Sinne einer generellen Rechtfertigung dessen, was Gerichte entschieden haben, ist gar nicht mehr dazu geeignet, die Bedenken der Vereinten Nationen zu befördern. Das würden wir im Gegenzug ja auch nicht akzeptieren. Wenn wir es mit einem nordkoreanischen Sondergericht zu tun hätten, dann würden wir uns ja auch nicht als UN-Beobachter damit abspeisen lassen, dass der dortige Machthaber sagt, ja, unsere Gerichte haben gesagt, das ist alles in Ordnung, wie wir das hier handhaben. Oder muss man vielleicht auch nicht unbedingt nach Nordkorea gehen? Stichwort Guantanamo, Nordamerika, da würden dem einen oder anderen auch Gerichtsentscheidungen einfallen, die einem in einem rechtsstaatlichen Kontext übel aufstoßen könnten. Also das heißt, das Argument einfach nur zu sagen, die Gerichte haben entschieden, sozusagen Karlsruhe locuta, causa finita, das muss dann keinen mehr interessieren, das ist nicht richtig.
Ein Punkt, dem die Bundesregierung ausgewichen ist, das ist die Kritik mit dem Thema Chilling-Effekt, Abschreckungseffekt, dieser Einschüchterungseffekt, da ist sie in ihrer Antwort kaum drauf eingegangen. Wie bewerten Sie das aus verfassungsrechtlicher Perspektive? Kann man das der Bundesregierung durchgehen lassen? Ist das nicht so gravierend?
Das kann man sehr gut verstehen, dass die Bundesregierung darauf nicht näher eingegangen ist, aber gerade deshalb kann man es ihr nicht durchgehen lassen. Denn das ist eines der entscheidenden Argumente, also der Chilling-Effekt, der Abschreckungseffekt, der damit einhergeht, dass sich die Zivilgesellschaft ihrer Unterstützung nicht mehr in Zukunft versichern können soll, weil man befürchten muss, wenn man Klimaaktivistinnen und Aktivisten unterstützt, dass man selbst zwischen die Mühlsteine der Justiz gerät. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den die bisherigen Gerichtsentscheidungen, gerade auch die Gerichtsentscheidungen aus München, also die Beschlüsse des Ermittlungsrichters beim Amtsgericht und dann auch die bestätigten Beschlüsse des Landgerichts München, nicht in den Blick genommen haben, jedenfalls nicht ausreichend in den Blick genommen haben, was das Landgericht betrifft. Und dieser Aspekt, der ist Neuland für die Justiz, das muss man einräumen. Die Strafjustiz hat sich damit noch nicht so viel beschäftigt, aber das Bundesverfassungsgericht hat das bereits in anderen Rechtsbereichen getan. Und hat die hohe Bedeutung dieses Aspekts für das zivilgesellschaftliche Engagement immer wieder betont in Entscheidungen. Und wenn es so ausgehen sollte, dass die Münchner Justiz zu Schuldsprüchen in den Fällen der letzten Generation kommt, ist meine Prognose, dass dann das Bundesverfassungsgericht Gelegenheit bekommen wird, diese Fragestellung speziell auf die Konstellation der letzten Generation zu projizieren und aus seiner bisherigen Rechtsprechung aus anderen Bereichen die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Und dann sind diese Aspekte in die Betrachtung der Verhältnismäßigkeit mit einer besonderen Bedeutung einzupreisen. Ich will nochmal daran erinnern, die Münchner Justiz hat sich ja hier am Anfang dieser Verfahren auch wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. Am ersten Tag, an dem die Durchsuchungsaktionen stattgefunden haben, konnte man auf der gekaperten Homepage der letzten Generation so nach amerikanischem FBI-Muster sich so eine Art Poster angucken, wo schon drauf stand, am allerersten Tag der Strafverfolgung, die Unterstützung der letzten Generation ist Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Das ist natürlich etwas, was die Unschuldsvermutung mit Füßen tritt. Und das hat ja dann auch die Münchner Justiz, die bayerische Justiz, zu Recht eingesehen, dass das rechtswidrig war, was da geschehen ist, und hat diesen Homepage-Banner dann auch im Laufe des Tages wieder einkassiert. Aber das zeigt vielleicht etwas, dass die Sensibilität für diese Chilling-Effekte, dass jemand sich für ein gesellschaftliches Großproblem interessiert und dieses Interesse dann quittiert wird mit der staatlichen Ansage, und wenn du diese Leute unterstützt, dann unterstützt du Kriminelle am ersten Tag, an dem die Ermittlungen begonnen haben, dass dieser Aspekt jedenfalls beim Bundesverfassungsgericht doch Bedenken wird hervorrufen müssen. Das ist jedenfalls meine Prognose.
Bei dem, was die Staatsanwaltschaft in München bisher unternommen hat, welche Aktionen sie unternommen hat, was sie durchgeführt hat, wie sind die Erfolgsaussichten vor Gericht? Inwieweit beeinflusst das die Entscheidung des Gerichtes, dass es sich am Ende doch nicht um eine kriminelle Vereinigung handelt? Oder sind das unberechtigte Befürchtungen, die ich da äußere?
Also ich glaube, dass man auf die Unabhängigkeit der bayerischen Justiz durchaus setzen kann. Ich war selbst fast 10 Jahre im Nebenamt beim Oberlandesgericht in Nürnberg als Professorenrichter im Nebenamt tätig und habe mir dort auch aus der Innenansicht der bayerischen Justiz ein eigenes Bild machen können. Und das sind unabhängige Köpfe, die auf ihre Unabhängigkeit als an Gesetz und Recht gebundene Amtswalter auch großen Wert legen. Ich glaube, dass man selbstverständlich darauf vertrauen können muss und auch darf, dass die Dinge bei den Gerichten, bei den Strafgerichten in München vorsichtig abgewogen werden und dass die Entscheidungen in vollständiger Unabhängigkeit stattfinden. Und da spielt es für einen Richter einer großen Strafkammer oder einer Staatsschutzkammer keine entscheidende Rolle, ob die Staatsanwaltschaft schon so und so viel Durchsuchungsmaßnahmen hat stattfinden lassen, dass Telekommunikationsüberwachungen stattgefunden haben, so wie hier das Pressetelefon der letzten Generation überwacht worden ist und weitere Aspekte. Denn diese Anordnung haben die Richterinnen und Richter, die jetzt über die Schuld zu entscheiden haben, nicht getroffen, sodass die wirklich carte blanche in großer richterlicher Unabhängigkeit entscheiden und auch entscheiden werden. Da bin ich mir sehr sicher. Ich kann keinen Grund dafür erkennen, dass man hier eine Art von politischer Einflussnahme im Hintergrund oder ein sozusagen sich geschmeidig machen für eine politische Erwartungshaltung in München bei den Richterinnen und Richtern befürchten muss. Dafür sehe ich keine Anhaltspunkte.
Lora München, das freie Radio auf der 92.4. Wir senden gegen den herrschenden neoliberalen Mainstream. Wir wollen uns auch nicht an den Krieg gewöhnen und das Recht des Stärkeren lehnen wir ebenso ab. Damit diese Stimme für die Stadt erhalten bleibt, brauchen wir Ihre finanzielle Unterstützung. Wir brauchen Ihre Spende oder Ihre Mitgliedschaft im Lora Förderverein. Natürlich sind Spende oder Mitgliedschaft steuerabzugsfähig. Wenn Sie mehr wissen wollen, Telefon unter 480-2851 oder www.lora924.de. Noch einmal, Telefon unter 480-2851 oder www.lora924.de.
Sie hören Lora München, UKW 92.4, DAB Plus und im Internet unter lora924.de. Vor der Musik habe ich mit Professor Jahn gesprochen. Er ist Strafrechtsprofessor an der Goethe-Universität Frankfurt und Richter am Oberlandesgericht Frankfurt. Die Anwendung des Paragraphen 120 StGB gegen die letzte Generation sieht er mehr als kritisch. Trotzdem, sein Vertrauen in die Unabhängigkeit der Justiz in München macht mir Hoffnung. Für das Interview bedanke ich mich. Nach der rechtlichen Einordnung kommen wir zur genauso wichtigen gesellschaftlichen Einordnung. Frau Dr. Görlitz ist Juristin und Expertin für Grundrechte und demokratische Teilhabe bei der Gesellschaft für Frauen, für Freiheitsrechte, kurz GFF. Zuvor war sie unter anderem als Rechtsanwältin für Verfassungs- und Verwaltungsrecht tätig und hat sich intensiv mit Polizei- und Versammlungsrecht beschäftigt. Für die GFF beobachtet sie kritisch, wie staatliche Eingriffe die Grundrechte in Deutschland beeinflussen, zum Beispiel im Umgang mit Klimaaktivistinnen und beim Einsatz des Strafrechtsparagrafen 129. An Sie ging meine erste Frage: Wie ordnen Sie diese Anklage der letzten Generation ein?
Der Einsatz von 129 StGB gegen die letzte Generation, also die Kriminalisierung als kriminelle Vereinigung, die muss man schon sehen in einem größeren Bild von Maßnahmen, die jetzt spezifisch gegen diese Gruppe bzw. Bewegung eingesetzt wurden. Wir haben ja im Rahmen der Straßenblockaden, für die Bewegung immer wieder auch bekannt geworden ist, oder im Großteil einen sehr flächendeckenden Einsatz von Schmerzgriffen beobachten können. Das ist ein weiteres sehr, sehr eingriffsintensives staatliches Vorgehen. Das bedeutet, wenn man Menschen zum Beispiel von Straßen holt oder aus Sitzblockaden, dann macht man das nicht einfach, indem man die Menschen wegträgt, sondern indem man bestimmte Grifftechniken einsetzt, die Schmerzen verursachen. Das hatten wir vielfach in dem Kontext. Gleichzeitig haben wir in dem Kontext auch beobachtet, dass gerade in den Ermittlungsverfahren mit sehr invasiven Überwachungsmethoden agiert wurde. Wir werden sicher später vielleicht auch nochmal über das Thema Telekommunikationsüberwachung reden und Durchsuchungen, und zwar nicht nur unmittelbar bei Aktivistinnen, sondern dann auch im familiären Umfeld etc. Und ich glaube, man muss grundsätzlich sagen, da ist in ganz verschiedenen Bundesländern, in ganz verschiedenen Bereichen mit extrem großer staatlicher Härte vorgegangen worden. Dem 129 StGB, dem kommt da die Bedeutung zu, dass er die Strafnorm ist, wegen der die Behörden die Ermittlungsmaßnahmen tätigen können, also dann die Telefone abhören und die Wohnungen durchsuchen. Und da kommt dem 129 die Besonderheit zu, dass, damit man nach 129 strafbar sein kann, man eigentlich gar keine tatsächliche Straftat begangen haben muss. Also man muss keine tatsächliche Verletzung von einer Sache, einer Person etc. vorgenommen haben, sondern es reicht schon, dass man eben Teil von dieser Organisation ist. Und das bedeutet, dass die Ermittlungsmaßnahmen der Behörden schon viel weiter im Vorfeld möglich sind, weil man eben im Prinzip nicht warten muss, bis die Person das erste Mal was gemacht hat, was dann im Einzelfall strafbar ist, sondern man kann die Leute schon überwachen, beziehungsweise man kann gegen die Menschen schon ermitteln, weil sie eben Teil dieser Gruppierung sind. Und da, man sagt, spricht vielfach von Türöffner, von Dosenöffner, gibt es ganz verschiedene Begriffe, aber es geht immer darum, der 129 ist letztlich, öffnet den Sicherheitsbehörden, den Ermittlungsbehörden viel früher die Möglichkeit, mit Ermittlungsmaßnahmen gegen Bewegungen wie die letzte Generation vorzugehen.
Was ja auch wahrgenommen wird in der Öffentlichkeit, was auch von den BürgerInnen wahrgenommen wird, was von AktivistInnen wahrgenommen wird. Stellen Sie fest, wir haben uns ja jetzt den konkreten Fall letzte Generation betrachtet, weil in München ja auch die Anklage erhoben wurde. Stellen Sie fest, dass diese scharfen Maßnahmen auch gegen andere Bürgerrechtsbewegungen, zivilgesellschaftliches Engagement eingesetzt werden?
Also ich finde schon, auch gerade wenn man sich international anguckt, wie da auf Deutschland gesehen wird, dass Protestbewegungen in Deutschland unter Druck stehen. Ich finde, das kann man schon sagen, beobachten wir immer wieder. Wir beobachten immer wieder extremen Gewalteinsatz gegen Demonstrationen. Also ich sage mal, extrem hartes Vorgehen zum einen auch gegen andere Formen des Klimaprotests, gerade bei Demonstrationen gegen, wie wir sie in bestimmten Waldstücken hatten, die geräumt wurden. Wir sehen es aber auch im Kontext pro-palästinensischer Demonstrationen, wo einfach auch zu beobachten ist, dass da mit sehr großer staatlicher Härte vorgegangen wird.
Diese Härte, die dort angewendet wird gegen BürgerInnen, die wirkt sich ja aus. Die wirkt sich ja aus, indem sie einschüchtert und indem sie Leuten Angst macht, auf ihre Grundrechte zu bestehen, sich für ihre Grundrechte einzunehmen, die wahrzunehmen. Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit. Wir können auch gleich mal über das Thema JournalistInnen sprechen. Denn das Pressetelefon wurde gezielt überwacht. Das wurde auch für richtig erklärt auf gerichtliche Nachprüfung hin. Wie wirkt sich das aus? Was ist Ihre Einschätzung?
Also sicherlich ist, muss man ganz klar sagen, wenn Ermittlungsverfahren gegen Menschen laufen, wenn staatliche Maßnahmen getätigt werden gegen bestimmte Gruppen, dann hat das auch für Menschen, die davon nicht unmittelbar betroffen sind, Effekte und Wirkungen. Ganz einfach erklärt, wenn ich weiß, dass von einer Person das Telefon abgehört wird und also ich wüsste es, dann würde ich da nicht anrufen, weil ich möchte nicht Teil von dieser Aufnahme sein. Und das führt natürlich oft auch gar nicht bewusst dazu, dass Menschen Verhalten ablegen oder bestimmte Dinge unterlassen, wenn sie befürchten, da könnte ich zum Beispiel ins Visier der staatlichen Behörden geraten, auch wenn sie jetzt selber noch gar nicht im Visier sind, einfach nur, weil sie zum Beispiel das Gefühl haben, vielleicht, da laufen ja jetzt Strafverfahren, vielleicht will ich mich da nicht nähern. Und das kann zum einen, das muss man auch ganz klar sagen, bedeuten, dass Menschen sich von Bewegungen wie der Klimabewegung insgesamt, dass da eine Verunsicherung eintritt. Da muss man ja auch ganz klar sagen, es ist ja nicht, vielleicht nicht für alle Menschen von außen wahrnehmbar, dass es da verschiedene, auch abgetrennte Gruppen und Bewegungen gibt. Und wenn dann Menschen sehr viel in den Medien wahrnehmen, das ist eine kriminelle Vereinigung, dann kann das generell zu einer Einschüchterung wirken. Also nicht nur bezüglich jetzt vielleicht der Gruppe der letzten Generation, sondern es gibt ja dann auch andere Gruppen. Dann ist es, trauen sich die Menschen vielleicht nicht zu, das klar abzugrenzen. Ich finde ein ganz gutes Beispiel, wie auch so eine Einschüchterungswirkung ganz klar durch eine staatliche Maßnahme erzielt werden kann. Im Rahmen der Ermittlungsverfahren gegen die letzte Generation ist in Bayern unter anderem auch die Domain der letzten Generation, die Webseite, beschlagnahmt worden. Und auf dieser Webseite ist dann zunächst ein Verweis aufgebracht worden, dass es sich bei der letzten Generation um eine kriminelle Vereinigung handelt und daher auch Spenden strafbare Unterstützung sein könnten. Dass so ein Hinweis natürlich mit der Unschuldsvermutung unvereinbar ist, solange Menschen nicht verurteilt sind, das ist in dem Moment einfach, also ist auch schwierig zu erklären, aber es ist tatsächlich so gelaufen. Also da ist ohne Rücksicht auf die Unschuldsvermutung so ein Verweis aufgenommen worden. Der wurde dann später auch wieder runtergenommen, aber da sieht man ja ganz deutlich, wenn Menschen so eine Website sehen und dann da wirklich steht, die Unterstützung von so einer Bewegung, das kann strafbar sein, dann muss einem klar sein, das hat eine Einschüchterungswirkung. Menschen werden sich davon distanzieren, werden vielleicht weniger auf Demonstrationen gehen, auf die sie vielleicht gehen würden, weil sie befürchten, da könnten staatliche Maßnahmen getätigt werden. Und womöglich werden sie einfach Kontakt zu Menschen einstellen, die sich in dem Bereich befinden. Und das kann absolut Auswirkungen auf solche Bewegungen auch gesellschaftlich haben.
Ich frage mich natürlich, warum macht der Staat, warum macht die Staatsanwaltschaft, warum verhält sie sich so? Ist das das Ohnmachtsgefühl, dass sie auf der Nase herumgetanzt wird? Ist es die Angst vor Autoritätsverlust? Haben da die damals ja schon in Reichweite sichtbaren Wahlen eine Rolle gespielt? Schwierig für Sie zu sagen, aber was meinen Sie, was bewegt es, solche Maßnahmen zu ergreifen, die dann doch wieder zurückgedreht werden, aber ihre Wirkung gehabt haben?
Also ich finde, was man in dem Zuge schon als Erklärung anführen kann, die Staatsanwaltschaft unterliegt dem Legalitätsprinzip. Das bedeutet, wenn angezeigt wird, wenn die Staatsanwaltschaft Anhaltspunkte dafür bekommt, dass da strafbares Handeln vorliegen könnte, dann muss die Staatsanwaltschaft ermitteln. Also es ist in Deutschland nicht so, dass die Staatsanwaltschaft sich selber entscheiden könnte und sagen könnte, da machen wir nicht. Jetzt sind wir aber natürlich ja nicht mehr im Ermittlungsverfahren, sondern es ist Anklage erhoben worden. Das bedeutet, die Staatsanwaltschaften in mehreren Bundesländern haben auch tatsächlich jetzt nach Prüfung in ihrem Ermittlungsverfahren beschlossen, okay, nein, hier leiten wir ein Strafverfahren ein. Wenn sie also zum Ergebnis gekommen wären, es ist nicht strafbar, dann hätten sie nicht angeklagt. Ich finde, da muss man schon differenzieren, diese Ermittlungsverfahren, da muss die Staatsanwaltschaft schlicht tätig werden. Das kann dann auch bedeuten, dass in diesen Zügen ermittelt werden muss. Ich kann ganz klar sagen, dass sich dann trotzdem die Frage stellt, sind die einzelnen Ermittlungsmaßnahmen, die da getätigt wurden, sind die notwendig? Gerade bei einer Bewegung wie jetzt beispielsweise der letzten Generation, die ja sehr offen und auf Öffentlichkeitswirksamkeit agiert hat und auch agiert und vielfach auch in Kontakt mit der Presse war, Anfragen beantwortete und ja im Gegenteil das eigene Verhalten sehr deutlich erkennbar auch nach außen kommunizierte. Da muss man sich schon fragen, inwieweit sind dann so sehr weitgehende Überwachungsmaßnahmen wie Telekommunikationsüberwachung überhaupt notwendig? Oder sind die vielleicht schon überschießend? Ich klammer jetzt mal das Thema Presse noch aus, aber das kann man sich natürlich insbesondere stellen bei der Frage, muss man einen Presseanschluss abhören, wenn man weiß, da werden Journalistinnen und Journalisten dann wahrscheinlich berichten über das, was da gesprochen wird und dreimal vor dem Hintergrund, dass das natürlich von der Pressefreiheit geschützte Kommunikation ist, die man nicht so einfach und nur unter sehr, sehr strengen Voraussetzungen überwachen darf. Die zweite Frage ist natürlich die Frage, ist das dann so strafbar, dass, also kommt die Staatsanwaltschaft zum Ergebnis, dass es strafbar ist? Und da finde ich, muss man schon auch sehen, dass es auch eine gesetzgeberische Frage ist, wie diese Norm, wie dieser 129 ausgestaltet ist. Und die Norm ist einfach sehr weit ausgestaltet. Und wenn man sich die anguckt, dann sieht man, die Norm enthält keine Antworten für den Umgang. Wie gehen wir mit Menschen um, die als Gruppierung eben Straftaten begehen, wenn da Menschen dabei sind, die Straftaten begehen, aber die machen das ganz klar im Rahmen politischen Protests und die üben damit ihre Grundrechte aus, also ihre Versammlungsfreiheit, ihre Meinungsfreiheit. Und da sieht man einfach genau, für solche Bewegungen hat der 129 keine Antworten. Und wenn man sich die Normen dem Wortlaut nach anguckt, könnte man auf die Idee kommen, es gibt ja auch viele Juristinnen, die sagen, der Wortlaut ist so, man kann das dann da drunter fassen. Unsere Auffassung ist dabei natürlich, man muss, wenn man so eine Norm auslegt und ich frage, ist sie verwirklicht, dann muss man sich auch fragen, was sagt denn die Verfassung dazu? Und unsere Position dazu ist, dass die Grundrechte der Betroffenen natürlich dann gebieten, dass so eine Norm zurückhaltend gehandhabt wird. Ich will jetzt nicht zu sehr in die dogmatischen Feinheiten gehen, aber vor dem Hintergrund ist es so, dass wir hier keinen Tatwort, also dass wir der Auffassung sind, er hätte nicht angeklagt werden sollen. Der ist nicht verwirklicht, weil der Grundrechtsschutz überwiegt und notwendig ist, dass man es restriktiv auslegt. Aber ich glaube, es ist schon eine Kombination aus Legalitätsprinzip und dann sicherlich auch öffentlichem Druck. Also es gab einen großen medialen Druck zu dem Thema, sehr, sehr viel Berichterstattung. Auch es war ja auch eine aufgeheizte gesellschaftliche Debatte zu dieser Form des Protests. Und auch sowas kann natürlich den Druck auf Ermittlungsbehörden erhöhen. Und das wird dann verstärkt durch eine, das muss man leider so sagen, zu weit geratene und unglückliche Norm, die nicht klar genug Grenzen setzt in solchen Fällen. Und dann kann es so weit kommen.
Wenn man jetzt feststellt, wenn Sie jetzt feststellen, dass es dazu kommen kann, weil die Norm, das Gesetz so vage, weit ausgelegt ist, das ist schon so ein bisschen die Antwort vor meiner Frage, was muss sich ändern? Sowohl juristisch als auch politisch und gesellschaftlich, damit wir mit legitimen, aus meiner Sicht legitimen gesellschaftlichen Protest, Ausübung der Grundrechte zukünftig anders umgehen.
Ich glaube, da muss man sich die verschiedenen Menschen bzw. Gruppen, Player ansehen, was die jeweils ändern können. Ich würde mich klar auf den Standpunkt stellen, dass es eine gesetzliche Änderung von 129 braucht. Also die Norm muss zumindest Antworten für solche Fälle vorsehen. Das wird aber natürlich an den vergangenen Fällen nichts mehr ändern. Hier ist es so, dass notwendig ist, dass in diesen Bereichen Gerichtsverfahren geführt werden, die dann zu grundrechtsschonenden Ergebnissen führen. Das ist, was die GFF auch vielfach tut. Führen wir gerade eine Verfassungsbeschwerde, beziehungsweise haben wir letztes Jahr eine Verfassungsbeschwerde eingelegt mit zwei JournalistInnen, deren Kommunikation mit dem Pressetelefon der letzten Generation abgehört wurde und die darin eine überschießende Überwachungsmaßnahme sehen und vor allem einen gewichtigen Eingriff in ihre Pressefreiheit, weil eben genau solche Überwachungsmaßnahmen gegenüber der Presse ja auch gegenüber JournalistInnen die Wirkung haben können, dass man sich dreimal überlegt, ruft man da an, ist meine Telefonnummer dann auf so einem Gerät, möchte ich da Kontakt haben? Also man muss es auch zu Ende denken, es kann ja wirklich dazu führen, dass dann mediale Berichterstattung, auch ausgewogene mediale Berichterstattung weniger stattfindet, weil sich JournalistInnen entscheiden, Kontakte nicht mehr aufzunehmen, nicht mehr nachzufragen. In dem Zuge begleitet die GFF auch noch ein zweites Verfahren mit einem Journalisten, der Gerichtsdokumente bzw. Beschlüsse aus den Ermittlungsverfahren gegen die letzte Generation öffentlich gemacht hat. Das ist in Deutschland verboten und zwar ganz pauschal dürfen Gerichtsentscheidungen aus laufenden Strafverfahren nicht im Wortlaut veröffentlicht werden. Und da sieht man auch wieder, dass das eine wahnsinnige Einschränkung der Pressefreiheit ist. Gerade in solchen Verfahren besteht ja ein hohes Interesse daran, dass die Öffentlichkeit sich wirklich ein Bild davon machen kann, genau wie Sie mich gerade gefragt haben, warum entscheidet die Staatsanwaltschaft das denn? Warum wird hier das denn angeordnet? Warum ordnet hier ein Gericht eine Durchsuchung oder eine Telekommunikationsüberwachung an? Da besteht ein hohes Interesse. So ein Verfahren begleiten wir und daneben begleitet die GFF aktuell eben auch oder immer noch Verfahren gegen diese Schmerzgriffeinsätze, haben da jetzt auch einen ersten gerichtlichen Erfolg in Berlin erringen können, wo ein Gericht gesagt hat, bei friedlichem Protest muss weggetragen werden, es darf nicht mit Schmerzgriff weggetragen werden. Man muss aber klar sagen, diese Verfahren dauern. Ich finde auch ganz wichtig, in dieser Diskussion immer nochmal anzubringen, selbst wenn es da am Ende zu einem Freispruch kommt in diesem Verfahren nach 129, bedeuten ja alleine die Verfahren und die Dauer eine extreme Belastung für die Betroffenen, sowohl kostentechnisch als auch zeittechnisch. Das sind extrem aufwendige Verfahren, die dauern lange und die sind natürlich für die Menschen, die denen ausgesetzt sind, eine riesige lebensverändernde Belastung. Also das finde ich immer ganz wichtig, wenn man am Ende darüber spricht, ja, man hat Vertrauen und es wird freigesprochen. Schon die Verfahren sind eine riesige Belastung. Aber natürlich ist es Aufgabe von Juristinnen und Juristen und von der Zivilgesellschaft, von Organisationen wie der GFF, diese juristischen Verfahren zu begleiten und zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass auf dem Gerichtswege da richtige Entscheidungen ergehen, die die Grundrechte dann auch schützen. Ich finde wichtig, aber auch nochmal zu bekräftigen, dass es ganz wichtig ist in dem Kontext einfach, dass jeder und jede sich nochmal bewusst macht, wie wichtig politischer Protest ist in der Geschichte, aber auch heute. Wenn man sich die Welt anschaut, wenn man sich anguckt, welche gesellschaftlichen Veränderungen wir hinter uns haben, wie wichtig Protest ist und war und warum es so einen hohen grundrechtlichen Schutz für Meinungsfreiheit, für Versammlungsfreiheit, für Protestbewegungen gibt. Und gerade auch in der gesellschaftlichen Debatte ist es wichtig, auch wenn man mit Menschen nicht einer Auffassung ist, auch wenn man vielleicht die Art und Weise des Protests nicht für richtig hält, dass man trotzdem einfach alle immer wieder sich klar macht, wie wichtig dieser Schutz ist, auch wenn man nicht der gleichen Meinung ist, auch wenn man der Meinung ist, dieses Mittel halte ich nicht für richtig. Und da kommt einfach eine Bedeutung zu, zum einen selber diesen Schutz einfach für sich wahrzunehmen, wenn man sich darüber äußert, wenn man darüber diskutiert, wenn man in Positionen ist, was zu entscheiden, was auf solche Auswirkungen hat, aber auch einfach, wenn man über das Thema spricht, um da, glaube ich, einfach auch einen Punkt zu setzen, immer wieder, um gegen die veränderten Stimmungen zum Thema Protest, ganz plakativ gesprochen, warum muss man das so machen? Vielleicht braucht es da einfach nicht so brachiale Mittel, beziehungsweise es braucht da nicht so brachiale Mittel. Wenn Menschen im Rahmen von Protesten Straftaten begehen, dann werden diese konkreten Straftaten unter Strafe gestellt und dann auch verfolgt. Aber da muss man sich einfach klar machen, da bietet das Strafrecht aus meiner Sicht ausreichende Maßnahmen, um dann diesen Einzeldelikten gerecht zu werden, ohne dass es da so eine weitgehende Kriminalisierung schon im Vorfeld braucht. Und ich glaube, mit dem Bewusstsein, wenn man selber dann auch so mit Protestbewegungen umgeht, dann kann auch jeder da selber einen kleinen Beitrag leisten.
Auch bei ihr bedanke ich mich für das Interview. Sowohl aus formaljuristischer Sicht als auch aus gesellschaftspolitischer Sicht ist die Nutzung des Paragraphen 129 gegen KlimaaktivistInnen klar abzulehnen. Es besteht die Hoffnung, dass diese Anklage schon in der ersten Instanz abgewiesen wird oder spätestens bei einer Überprüfung des Urteils durch ein weiteres Gericht. Trotzdem, die gewollte, abschreckende Wirkung wird schon jetzt erreicht. Wer traut sich denn noch, seine Grundrechte wahrzunehmen, wenn eine solche kriminalisierende Behandlung droht? Ich habe hier im Studio Frau Kasper nochmal herzlich willkommen.
Dankeschön.
Wüsste gerne, wie Amnesty International zu dieser Anwendung des Paragraphen 129 auf Klimaaktivismus steht.
Amnesty International verurteilt die Entscheidung der Staatsanwaltschaft München, öffentlich Anklage nach Paragraph 129 gegen Mitglieder der letzten Generation zu erheben. Mit dieser weiteren Anklage nach diesem Paragraph erreicht die Kriminalisierung von Klimaprotest in Deutschland eine neue Eskalationsstufe. Der Paragraph 129 dient eigentlich zur Bekämpfung organisierter Kriminalität. Seine Anwendung auf gewaltfreien Protest kriminalisiert zivilgesellschaftliches Engagement und schränkt damit demokratische Freiräume ein. Unliebsamen Protest mit Mitteln des Strafrechts zu delegitimieren und einzuschüchtern, steht im Widerspruch zur Meinungs- und Versammlungsfreiheit, wie sie in den Menschenrechten und im Grundgesetz verankert sind. Wir sind sehr besorgt über diese Entwicklung und rufen die Strafjustiz auf, in ihren Entscheidungen die Meinungs- und Versammlungsfreiheit zu achten.
Ja, das sind ja wirklich klare Worte. Der Paragraph 129, der sich offensichtlich anbietet, solche Maßnahmen durchzuführen, auch solche Einschüchterungen durchzuführen. Was fordert Amnesty in Bezug auf diesen Paragraphen?
Also wir fordern natürlich, dass der Paragraph dringend reformiert werden muss, und zwar so reformiert werden muss, dass eine Kriminalisierung von friedlichem Protest ausgeschlossen ist. Man darf friedlich Protestierende nicht auf eine Stufe mit kriminellen Banden stellen.
Wenn wir uns das ganze Verfahren, was da jetzt so passiert, anschauen, sehen Sie eine Gefahr? Ich glaube, Sie sehen eine Gefahr. Wie würden Sie die Gefahr für die Grundrechte wie Demonstrationsrecht oder Pressefreiheit beschreiben?
Ja, einmal sehen wir die Gefahr natürlich in dem schon genannten Chilling-Effekt. Die Leute bleiben zu Hause auf dem Sofa, statt auf eine Demo zu gehen und ihre Meinung kundzutun. Und das Vorgehen der Staatsanwaltschaft hat eben Auswirkungen auf die gesamte Zivilgesellschaft und nicht nur auf die Mitglieder der letzten Generation. Eben gerade, wenn man 129 anwendet, der ja auch jeden verurteilt, der die Zwecke dieser Vereinigung fördert. Also damit drohen natürlich auch Journalistinnen strafrechtliche Konsequenzen, wenn sie berichten im Umfeld dieses Paragraphen, oder auch den Anwältinnen, NGOs oder sogar auch Dienstleistungen.
Jetzt hat Amnesty International den Blick natürlich über Deutschland ein bisschen hinaus, glücklicherweise. Sehen Sie internationale Parallelen? Gibt es weltweit ähnliche Bestrebungen?
Ja, die gibt es leider. Das Recht auf Protest wird weltweit zunehmend bedroht. Deswegen gibt es auch eine globale Amnesty-Kampagne. Protect the Protest, schützt den Protest, heißt die. Und da sind eben alle Amnesty-Sektionen beteiligt, die es auf der Welt gibt. Diese zunehmend enger werdenden Spielräume beobachten wir nicht nur in Russland und Iran. Auf die Idee käme man ja spontan, die üblichen Verdächtigen. Nein, man beobachtet sie auch in europäischen Ländern, Und das ist natürlich erschreckend. Amnesty hat 21 europäische Länder oder die Situation von 21 europäischen Ländern untersucht. Das Ergebnis? Ein Muster repressiver Maßnahmen zieht sich über den ganzen Kontinent. In zahlreichen europäischen Staaten schränken Regierungen das Recht, sich friedlich zu versammeln, ein und greifen zu immer repressiveren Mitteln, um abweichende Meinungen zu unterdrücken. Und so eben auch in Deutschland. Und in diesen Kontext gehört der Paragraph 129 als ein machtvolles Instrument, das genutzt wird, um ein protestfeindliches Klima zu schaffen.
Ich danke Ihnen recht herzlich. Das waren nochmal klare Worte von Frau Kasper von Amnesty International. Und wir kommen jetzt schon zum Ende der Sendung. Das war auf Kante genäht hier auf Radio Lora München, heute zum Thema Anklage gegen die letzte Generation wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung nach § 129 StGB. Wir haben gehört, wie schädlich und unangemessen dieser Paragraph in Bezug auf Klimaaktivistinnen ist. Aus juristischer Sicht, aber auch mit Blick auf Grundrechte und demokratischer Protestkultur. Ob diese Anklage Bestand haben wird, ist offen. Die Kritik daran ist jedenfalls deutlich. Von Strafrechtsexperten, von Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International und natürlich von den Betroffenen selber. Sicher ist, dieser Prozess wird prägend sein, nicht nur für die KlimaaktivistInnen, sondern auch für unseren gesellschaftlichen Umgang mit Protest, Widerspruch und zivilen Ungehorsam. Verantwortlich für die Sendung ist Maike Große-Hering, der sich für ihre Aufmerksamkeit bedankt. Und ich bedanke mich natürlich bei meinem Sendetechniker, dem Rainer. Alle Links und Hinweise zu dieser Sendung findet ihr natürlich wie immer auf der Redaktionsseite auf Kante genäht, im Internet bei lora924.de. Ihr könnt gerne Kommentare hinterlassen, ich freue mich über jede Anregung. Gerade hört ihr Hirondell von Popov CC-Lizenz bei SA 3.0.